Auch von mir nochmal einen guten Morgen. Und die Frage, worauf kommt es beim Gottesdienst an? Also darum wird es heute gehen, darum wird es auch in den nächsten Wochen gehen, um diese Frage, worauf kommt es beim Gottesdienst an? Und als ein Text, der uns auf diese Frage eine Antwort zu geben versucht, habe ich uns Hebräer aus dem Hebräerbrief Kapitel 10 die Verse 19 bis 25 mitgebracht. Dort lesen wir: Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Worauf es beim Gottesdienst ankommt. Der erste Punkt, der richtige Zeitpunkt. Das ist ja ein Thema, auch in unserer Gemeinde. Vom 3. Juni an werden wir in der Regel um 10 Uhr Gottesdienst in der Waldkirche feiern. Sonntag für Sonntag. Und die Kinderkirche wird dann gleichzeitig ihre Gottesdienste im Gemeindehaus feiern. Am dritten Sonntag im Monat werden wir im Haus Jona Gottesdienst mit Abendmahl feiern, da bleiben wir bei der Uhrzeit 10.30 Uhr und darüber hinaus werden wir alle 14 Tage Mittwochnachmittags im Haus Jona Gottesdienste feiern. Unser Wunsch, das heißt der Wunsch des Kirchenvorstandes war und ist es, dass viele Menschen den Weg in unsere Gottesdienste finden. Mit unseren Gottesdiensten machen wir nämlich Sonntag für Sonntag deutlich, durch das, was am Karfreitag am Kreuz geschah. Davon spricht hier der Hebräerbrief, dass nämlich der von keiner Sünde wusste, an uns, an unserer Stelle als Sünder starb und der am Ostermorgen auferstand, dass wir durch dieses Geschehen mit Gott versöhnt sind und wir durch die Kraft des Heiligen Geistes neues Leben haben sollen, so wie Jesus am Ostermorgen durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt worden ist und auferstanden ist in ein neues Leben. Sonntag für Sonntag erinnern wir an dieses Ostergeschehen, das der Hebräerbrief in Vers 19, eben hier Kapitel 10, Vers 19, so beschreibt: Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Sonntag für Sonntag weisen wir mit unseren Gottesdiensten auf diese Wahrheit hin. Jesus ist das Opferlamm Gottes. Sein Opfer sühnt für unsere Sünden, will auch für meine Sünden ein Opfer sein. Sonntag für Sonntag rufen wir uns das in Erinnerung, dass wir durch Jesus Christus berechtigt sind in Gottes Heiligtum. So sagt es der Hebräerbrief. Ich übersetze es mal, in Gottes Gegenwart zu treten. Sonntag für Sonntag erinnern wir uns daran, dass wir durch Jesus Christus diesen Zugang haben zu Gott. In gewisser Weise kann man ja auch in unserer Waldkirche noch so einen Grundriss dieses alttestamentlichen Tempels oder auch des neutestamentlichen Tempels noch erkennen. Es gibt eben unser Kirchenschiff, wo sich die Gemeinde versammelt, und darüber hinaus gibt es eben dann noch diesen Chor- und Altarraum. Als Chorraum ist er heute auch so genutzt worden. Und es erinnert etwas davon, was eben im Alten Testament schon mit dem Tempel gemeint war. Es gibt nicht einfach den Zugang zu Gott, sondern um Zugang zu Gott zu bekommen, braucht es das Opfer, brauchen wir Jesus. Anders kannst du die Wirklichkeit und die Realität Gottes nicht erfahren, wenn du nicht Jesus Christus erfahren hast. Nicht von Ostern her kommst, nicht von Ostern her lebst. Der Sonntag ist ja in besonderer Weise der Tag, an dem Christen sich daran erinnern, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt worden ist. Und wenn man so will, ist genau das der richtige Zeitpunkt. Wenn man nach dem richtigen Zeitpunkt fragt, dann fragt man eben nach diesem Sonntag. Der ist nicht einfach nur der erste Tag in der Woche, sondern für die ersten Christen war der Sonntag der achte Tag. Das war sozusagen ein neuer Schöpfungsmorgen, der sogar den siebten Tag, diesen Sabbat, diesen Ruhetag, übertrifft. Denn er kündigt diese Neuschöpfung an, die durch Jesus Wirklichkeit geworden ist am Ostermorgen. Der Sonntag ist der Tag der Osterfreude. Das ist der Tag, der auf das neue Leben hinweist, das durch den Geist Gottes möglich ist. Es heißt ja aber auch im Hebräerbrief, durch dieses Geschehen, dass Jesus Christus sich geopfert hat, ist er, und das ist in Vers 21, haben wir jetzt nicht hier auf Folie, er, Jesus, ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Und ich will das einmal so formulieren, das steht jetzt wieder hier auf Folie zu lesen, mit jedem Sonntagsgottesdienst stellt sich uns neu die Frage, wer ist Herr meines Lebens? Wer ist Herr über mich und die Gemeinde? Wer herrscht über mich und die Gemeinde? Wer oder was beherrscht die neue Woche? Das ist die Frage, die sich jeden Sonntag mit jedem Sonntagsgottesdienst neu stellt. Und wir sollten uns auch klar darüber sein, an einem Sonntag, an einem Gottesdienst treffen wir nicht einfach nur andere Gemeindeglieder, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Es wäre so auf dieser horizontalen Ebene gesprochen. Nein, wir treffen auf Jesus, unseren hohen Priester. Wir treten in seine Gegenwart, wir beugen uns vor ihm. Das Kreuz überragt nicht von ungefähr unseren Altarraum. Das ist kein Muss, dass so ein Kreuz dort an der Wand hängt. Aber ich glaube, das kann eine Hilfe sein, Jesus als hohen Priester in Blick zu nehmen. Der an Karfreitag starb und am Ostermorgen auferstand. Jesus in Blick zu nehmen, nicht mehr und nicht weniger. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte im Blick auf unsere Gottesdienste und auf die Frage hin, worauf kommt es denn an beim Gottesdienst? Zweiter Punkt, die richtige Haltung. Um nicht zu sagen, die richtige Herzenshaltung. Darauf kommt es an, darauf weist der Hebräerbrief hin, wenn er hier Kapitel 10, Vers 22 schreibt, darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Zum Gottesdienst gehört immer die richtige Haltung. Das fasst der Hebräerbrief hier sehr pointiert zusammen. Ein aufrichtiges Herz und ein fester Glaube. Die Frage ist, ob wir dem so zustimmen würden. Ob wir das sagen würden, das sind die Kennzeichen eines Gottesdienstbesuchers. Aufrichtiges Herz und fester Glaube. Oder hätten wir da ein paar Einwände, die wir gerne loswerden würden und würden vielleicht sagen, naja, schön wär's, wenn es so wäre. Aber vielleicht an dieser Stelle nur so viel, einfach mal diese Frage mit hineinzunehmen in diesen Gottesdienst, vielleicht auch über diesen Gottesdienst hinaus, mit in das persönliche Leben hineinzunehmen, in welcher Haltung kommen wir in einen Gottesdienst? In welcher Haltung bin ich denn heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Bin ich heute Morgen mit einem aufrichtigen Herzen, mit einem festen Glauben in diesen Gottesdienst gekommen? Ich fasse so zusammen, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich und seine Haltung gegenüber Gott zu überprüfen. Der Hebräerbrief, der fügt hier noch an, im Vers 22 klang das an, Jesus will uns wirklich von unserem schlechten Gewissen befreien und er will uns wirklich von unserer Schuld reinwaschen. Abendmahl und Taufe klingen hier im Hebräerbrief an. Das sind die beiden Sakramente, die mir genau das klar machen wollen. Ich bekomme durch Jesus Christus eine ganz neue Herzenshaltung, eine ganz neue Lebenshaltung. Ich bekomme durch Jesus einen Glauben geschenkt, einen festen Glauben. Und der wird sozusagen immer wieder vergewissert durch das Abendmahl. Und das haben wir noch nicht vor allzu langer Zeit, Kirchenvorstand beschlossen, dass es wieder seinen Platz mitten im Gottesdienst auch haben soll. Und ja, die Taufe, wir feiern sie auch heute wieder im Anschluss an diesen Gottesdienst. Ich denke, einer der Gründe war, dass man eben gesagt hat, gut, wenn wir dann noch, wie wir es heute haben, 4 Täuflinge haben und die Familien dann zugegen sind, dann ist das vielleicht auch eine Raumfrage. Aber im Grunde genommen sollten wir auch das vor Augen haben. Die Taufe gehört mitten hinein in den Gottesdienst. Denn immer dann, wenn jemand getauft wird, sich taufen lässt, dann erinnert er uns daran, dass wir durch Taufe und Glaube, das gehört zusammen, dass wir nur durch Taufe und Glaube vor Gott bestehen können. Wenn wir diese Haltung vor Gott haben, dann wird deutlich, dass unsere Gottesdienste auch so einen, ich sag mal, lebensfrohen Klang haben. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Christus hat die Schuld getilgt, hat meine Schuld getilgt. Christus ist der Herr über diese Gemeinde und alle Gemeindeglieder. Christus ist mein König und mein Herr. Denn das genau sollte meine Haltung sein. Mit jedem Gottesdienst gebe ich Jesus Christus die Ehre. Ehre ich ihn als meinen König, meinen Priester, meinen Prophet. Und wer das weiß, der freut sich auf den Sonntag und er kommt mit einer Haltung, ja mit dieser Haltung, Jesus Christus zu ehren in den Gottesdienst. Wenn es eine richtige Haltung gibt, dann gibt es auch eine falsche Haltung. Und auch davon spricht der Hebräerbrief, die falsche Haltung ins Bild gefasst, das soll ein schlafender Zeitgenosse sein. Auch eine Haltung, aber eine falsche Haltung. Der Hebräerbrief fasst das so, Vers 23, da heißt es, haltet an dieser Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben, fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch, und das ist jetzt entscheidend, deshalb der Fettdruck, lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Es gibt auch eine falsche Haltung gegenüber dem Gottesdienst. Das ist die Haltung, wenn in manchen Bibeln wird das noch so übersetzt, wenn das Fleisch an Bedeutung, wenn das Fleisch die Oberhand gewinnt, wenn Luther hätte gesagt, der alte Adam, die Oberhand gewinnt. Es drückt sich darin aus, dass man dann sagt, ach, der Gottesdienst heute, der kann mal ausfallen für mich. Paulus würde diese Haltung als, wie gesagt, fleischlich bezeichnen. Wer noch vom Fleisch beherrscht wird, um das ein bisschen zu erklären, der würde Paulus sagen, der schläft lieber aus, als dass er wacht. Und das begegnet uns schon bei Jesus und seinen Jüngern, das vielleicht bekannteste Beispiel aus dem Garten Gethsemane. Da ist Jesus vor Karfreitag mit seinen Jüngern und er nimmt dann Petrus, Jakobus und Johannes zur Seite. Er fordert sie auf, mit ihm zu wachen und zu beten. Aber sie schlafen ein. Und bei Matthäus heißt es dann, Kapitel 26, Vers 40, dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Das ist übrigens nicht die Stelle, die uns sagt, wie lange ein Gottesdienst dauern soll. Könnt ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Ich glaube, das ist viel mehr, was Jesus hier anspricht, eben die Frage nach einem disziplinierten Leben. Und das gehört dazu, dass wir ein diszipliniertes Leben führen. Jesus führt das dann weiter aus, das haben wir wieder hier auf Folie, Matthäus 26, Vers 41, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Gottesdienst hat auch diese Aufgabe, dass er uns in unserem Glauben stärkt, damit wir den Versuchungen widerstehen können und eben der Versuchung, dass unser Leben als Christ nicht vom Fleisch, sondern vom Geist Gottes beherrscht wird. Matthäus 26, da sagt Jesus auch diese berühmten Worte, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wer vom Fleisch beherrscht wird, der isst und trinkt auch lieber, als dass er fastet. Dann wird plötzlich der Festtag zu einem Festtagsbraten. Und dann steht die Küche und nicht die Kirche im Vordergrund. Jesus aber sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern er lebt vom Wort Gottes, von allem, was Gott ihm zusagt. Und noch ein drittes Beispiel für das, was fleischlich bedeuten kann. Ich zerstreue mich lieber, als dass ich mich sammle. Und der Sonntag, oh, der bietet so viele Gelegenheit zum sich zerstreuen, zum Fernsehen, zum Faulenzen oder letzten Sonntag hier in Obertshausen zum Einkaufen. Aber mal ehrlich, oder? Verkaufsoffene Sonntage sind doch kein Mittel, um im Glauben geistlich zu wachsen. Oder, um es nochmal zu erwähnen, die Zerstreuung am PC. Die entscheidende Frage wäre, wie viele Fenster hast du denn geöffnet an deinem PC, so im Schnitt, wenn du davor sitzt? Ich habe beim Schweizer Physiker und Philosoph Eduard Keser Folgendes gelesen. Er sagt, wir suchen Zerstreuung und sind zerstreut. Wir machen 8 Dinge gleichzeitig. 8 Fenster sind geöffnet an unserem PC. Im Schnitt, sagt Eduard Keser. Und zum Thema Zerstreuung hatte auch ein Zitat, das habe ich mitgebracht, das ist schon aus dem Jahre 2009, aber ich glaube immer noch hochaktuell, aus der Neuen Zürcher Zeitung. Da hat er geschrieben, viele Menschen des Webzeitalters scheinen das Leben ohne ständige Mehrfachbeschäftigung nicht mehr auszuhalten. Das Thema hat die öffentliche Diskussion erreicht. Die Journalistin Maggie Jackson malte letztes Jahr schon in ihrem Buchtitel ein neues Mittelalter an die Wand. Distraction, the erosion of attention and the coming dark age. Also etwa die eben Zerstreuung, die Ablenkung und damit verbunden der Zerfall der Aufmerksamkeit und ein neues dunkles Zeitalter bricht an. Viele Menschen des Webzeitalters scheinen das Leben ohne ständige Mehrfachbeschäftigung nicht mehr auszuhalten. Ja, früher hat man gesagt, wir kommen in dem Gottesdienst zusammen, um uns zu sammeln. Da war nicht nur gemeint, dass wir uns versammeln, in einer möglichst großen Zahl, sondern da ging es darum, um dieses Wort Sammlung, sich zu sammeln. und eben nicht sich zu zerstreuen. Der Gottesdienst hat nicht die Aufgabe, dass wir uns zerstreuen, sondern dass wir uns sammeln. Und das wird immer schwieriger in unserer Zeit. Sagt nicht nur Käser, aber der sagt es sehr pointiert. Er sagt, wenn ich die Technik im Blick nehme, dann sehe ich, es entwickelt sich ein ganz neuer Typus Mensch. Vielleicht sehen wir in den einen oder anderen Konfirmanden, den an manchen Sonntag auch hier sitzen. Die müssen, vielleicht sogar können, 2, 3, 4 und mehr Dinge gleichzeitig tun. Die freuen sich darüber, dass wir auch in unserer Kirche Empfang haben. Meine Frage ist allerdings schon, ob der oder die, die sich auf diesen Empfang konzentriert, dann auch noch etwas von Gott empfangen. Der Hebräerbrief hat offensichtlich Gemeindeglieder vor Augen, die es mit dem Gottesdienstbesuch nicht so ernst oder nicht mehr so ernst nehmen. Er hat den Feind Gottes vor Augen, der auch in unserer Zeit so leichtes Spiel hat. Da gibt es eben, wie gesagt, so viele Möglichkeiten, sich abzulenken, sich zu zerstreuen. Ach, und der Sonntag überhaupt, ich bin noch so müde. Und ich habe doch mal so Lust auf ein ausgedehntes, herzhaftes Frühstück. Ach, und das Fernsehprogramm ist heute so spannend. Und warum nicht ein bisschen googeln? Darum mein vierter Punkt. Die Frage nach dem richtigen Ort oder anders gesagt Disziplin statt digital. Ich hatte es anfangs schon erwähnt, der Gottesdienst am Sonntagmorgen, und nun ja, ob jetzt am 10.30 Uhr oder um 10 Uhr, das erfordert vor allem Disziplin, wobei ich muss zugeben, für manche ist das schon der eigentliche Punkt, ja, um jede Minute wird hier gefeilscht oder auf jede Minute gehofft. Es ist klar, findet der Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Kirche statt, dann muss ich rechtzeitig aufstehen, ich muss rechtzeitig frühstücken, mich rechtzeitig auf den Weg machen, sonst bekommen alle anderen es mit und ich komme zu spät. Oder ich komme überhaupt nicht. Der Hebräerbrief sagt, Vers 24, 25, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Man kann fragen, ob es überhaupt ein geistlich gesundes Leben gibt ohne Disziplin. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 33, sagt Paulus, der Gott der Bibel ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Könnte auch sagen, der Gott der Bibel ist ein Gott der Rhythmen. Es braucht die Rhythmen unseres Lebens, es braucht die Ordnung in unseres Lebens und der Gottesdienst am Sonntag will uns dabei eine Hilfe sein. Der, wie ich es mal nennen will, der körperliche Gottesdienst, bei dem wir körperlich anwesend sind. Richtig, es gibt ja auch mittlerweile einen digitalen Gottesdienst und wir selber, haben wir auch in Abkündigungen gehört, wir produzieren sie, die Predigten zum Download. Das ist doch eine feine Sache, oder? Da muss ich ja gar nicht mehr rechtzeitig aufstehen, rechtzeitig frühstücken und mich rechtzeitig auf den Weg machen. Dann kann ich ja anhören, wann und wo ich will. Feine Sache, oder? Der digitale Gottesdienst. Meine Frage daran, ist das die Zukunft der Kirche, der Gemeinde? Jeder und jede sitzt zu Hause am Bildschirm, abgeschirmt vom Leben da draußen. Um nochmal Käser, diesen Schweizer Physiker und Philosoph, zu bemühen, der sagt, die digitalisierte Welt ist eine künstliche Welt. Niemand steht zu Hause in Ehrfurcht vor seinem Computer, auf dem gerade ein digitalisierter Gottesdienst zu hören und zu sehen ist. Oder? Jesus Jesus, den wir mit jedem unserer Gottesdienste ehren. Dieser Jesus ist Mensch geworden, ganz leibhaftiger Mensch, körperlich Mensch. Paulus beschreibt das sehr pointiert im Philipperbrief. Man lesen noch einmal das ganze Kapitel 2. Ich lese mal ein paar Verse daraus. Haben wir jetzt nicht mehr zum Mitlesen, ich kann das, glaube ich, ausblenden. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 4, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Da ist jemand Mensch geworden, körperlich geworden. Kann unsere Bewegung, unsere Gottesdienstbewegung dann sozusagen wegdriften, abdriften hin in eine digitalisierte Welt? Und Paulus geht noch darüber hinaus, indem er fragt, denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Denkt ihr an euren eigenen Vorteil? Und ich glaube, dass der Gottesdienst ein besonderer Ort ist, wo wir unser selbstsüchtiges Wesen aufgeben müssen oder zumindest aufgeben lernen. Wenn einer noch sagt, zu diesem oder jenem Gottesdienst gehe ich nicht. Nicht zu dieser Uhrzeit. Nicht bei diesem Musiker. Nicht bei diesem Prediger. Nicht, wenn diese Musikinstrumente gebraucht werden. Nicht, wenn dieser Predigttext gepredigt wird. Der muss sich mit Paulus fragen lassen, ob er oder sie nur seinen eigenen Vorteil sucht. Unser eigenes selbstsüchtiges Wesen im Vordergrund steht. Gottesdienst wird immer eine Herausforderung bleiben. Auch und gerade an dieser geistlichen Disziplinierung nicht meinen eigenen Vorteil zu suchen, sondern, wie Paulus es hier sagt, das Wohl der anderen im Auge zu haben. Oder wie es der Hebräerbrief gesagt hat, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Gottesdienst wird immer eine Herausforderung bleiben, gerade auch im Blick auf meine geistliche Disziplin. Wer diese Disziplin nicht scheut, wer sich selbst in Zaum halten kann, der ist, um mal ein kleines englisches Wortspiel zu machen, der ist wahrhaft ein Disciple, ein Jünger Jesu. Und der wird erleben, dass sein Glaube ihn durchträgt und dass wir als Gemeinde einen Glauben haben, der andere durchträgt. Und dann sind wir bei der Antwort auf die Frage, worauf es beim Gottesdienst ankommt. Amen.